Ich lade euch in den kommenden knapp 15 Minuten ein, mit mir mal systemisches Gelände zu betreten. Aus meiner Erfahrung lohnt es sich, hier vielleicht am Anfang mal gemeinsam spazieren zu gehen. Einige von euch haben sicher schon von der sogenannten Systemtheorie gehört. Für die anderen ist es möglicherweise Neuland und erscheint erstmal undurchdringlich. Aber keine Sorge, Wege entstehen bekanntermaßen beim Gehen und deswegen fangen wir einfach mal an. Ich habe meine systemische Beraterausbildung vor rund 25 Jahren absolviert und das war die erste von einer ganzen Reihe weiterer dann folgender Fortbildungen auf meinem Weg, ein eigenes Unternehmen zu gründen und heute als systemischer Coach zu arbeiten. Und ich erinnere gut, damals überhaupt keinen Plan gehabt zu haben, was systemisches Denken überhaupt bedeutet, als ich mich angemeldet habe an der Humboldt-Uni, beziehungsweise es war ARTOP, einem An-Institut an der Humboldt-Uni in Berlin. Die prägendsten Ausbildungswochen habe ich damals zum einen mit dem wunderbaren Lehrcoach Wolfgang Loos erlebt, einem der ganz großen Systemiker und Gestalttherapeuten der Coaching-Szene. Zum anderen brachte mich die systemische Beraterausbildung in Kontakt mit Claudia Schneider. Sie war damals ebenfalls unsere systemische Lehrtrainerin und ein paar Jahre später arbeiteten wir schon das erste Mal zusammen und gründeten dann die Beratungsgesellschaft Reflacta. Soweit also zum Hintergrund bei mir, aber was hat es jetzt mit diesem systemischen Denken auf sich? Ich kann aus meiner Sicht sagen, es wurde ein fundamentaler Wandel in meinem Denken angeregt, um es mit einer Metapher zu formulieren. Bis dahin hatte ich die Speisekarte immer mit dem eigentlichen Essen verwechselt. Und wie sah sie nun aus, die Speisekarte, bis zu meiner Ausbildung? Als überwiegend in Deutschland sozialisierter Mensch bin ich, wie vermutlich die meisten von euch, von der europäischen Geistesgeschichte geprägt. Ein großes Wort, aber wenn man die jetzt mal durchforstet, zeigen sich drei große Strömungen, die unser Denken ja bis heute prägen. Es ist zum einen der Monotheismus, bei mir war es das Christentum, zum zweiten die Logik von Aristoteles, also die Lehre vom richtigen Denken und der Widerspruchsfreiheit und drittens ein überwiegend technisch-naturwissenschaftliches Verständnis der sogenannten Moderne. Ja, und alle drei Ansätze haben im westlichen Denken auch ihre Berechtigung. Man kommt mit diesen Logiken eben nur dann nicht weiter, wenn man sich mit sogenannten lebenden Systemen befasst. Und genau um diese geht es in der Systemtheorie. Hier wird grundsätzlich unterschieden zwischen einerseits trivialen Systemen, also Maschinen, und andererseits lebenden, nicht trivialen Systemen, also zum Beispiel Menschen und Organisationen. Was unterscheidet nun triviale von nicht trivialen Systemen? Maschinen, sofern sie verlässlich funktionieren, haben eine sogenannte lineare Input-Output-Beziehung. Das heißt, ich kann bei trivialen Systemen, bei Maschinen, genau voraussagen, was passiert. Wenn ich zum Beispiel den Power-On-Knopf drücke, dann geht die Maschine an. Diese Voraussagbarkeit von Input und Output habe ich bei lebenden Systemen nicht. Wenn ich einem Menschen sage, was ich von ihm oder ihr erwarte, dann kann es sein, dass diese Person meinen Anweisungen folgt. Es kann aber auch sein, dass sie es, aus welchen Gründen auch immer, nicht tut. Und damit sind wir beim Hauptunterschied zwischen Maschinen und lebenden Systemen. Ich kann nie hundertprozentig wissen, wie ein lebendes System auf eine Intervention, also in diesem Fall auf eine Anweisung, reagiert. Die Systemtheorie hält nun eine ganze Menge Enttäuschungen in ihrem Gepäck bereit. Also es ist Zeit, sich von der Täuschung zu lösen. Erstens räumt sie auf mit der Illusion, man könne alles genau planen, kontrollieren und voraussagen, wenn es um menschliches Verhalten und damit um Führung und Zusammenarbeit in Organisationen geht. Zum Zweiten räumt systemisches Denken mit der Illusion auf, dass es so etwas wie die eine absolute Wahrheit gibt, so wie es monotheistische Religionen behaupten. Alle großen monotheistischen Religionen gehen nämlich von der Annahme aus, dass es den einen Gott gibt, der alles wissen kann und die Wahrheit in sich trägt. Es dominiert also das Prinzip der letzten Wahrheit, für die dieser Gott steht. Furchtbare Kriege werden deswegen geführt und ich möchte jetzt religiösen Menschen nicht zu nahe treten und ihnen den Glauben nicht nehmen, aber nicht umsonst heißt es, einer Illusion anhängen eben auch Glauben. Privat mag man Stabilität und Orientierung erfahren, nur bei Führung von Menschen und für die Strategieentwicklung von Organisationen kommt man damit aus meiner Erfahrung zumindest nicht weiter. Wenn es also keine absolute Wahrheit gibt, was ist dann überhaupt Wahrheit oder Wirklichkeit? Ist Wirklichkeit eine Konstruktion, wie der Konstruktivismus behauptet? Mit dem systemischen Denken wird angeregt, genau auf diesem konstruktivistischen Gedanken aufzubauen, dass nämlich wir Menschen unsere Wirklichkeiten im Kopf selbst konstruieren. Ja, jetzt höre ich natürlich schon die Einwände von euch. Also zum Beispiel, wieso 5 mal 5 sind doch 25, da gibt's doch nichts zu konstruieren. Na ja, klar, das ist ja auch eine mathematische Gleichung, die wir als richtig anerkennen und die auch weltweit Gültigkeit hat. Nur nochmal, Systemtheorie bezieht sich auf lebende Systeme und nicht auf naturwissenschaftliche Phänomene oder physikalische Gesetze. Mit Multiplikation und Division kann ich komplexe Rechenoperationen vollziehen, aber eben keine Verhaltensweisen berechnen. Lebende Systeme funktionieren nun mal leider anders. Also konkret, wenn sich jemand verhält, wie er sich verhält, dann ist die Bewertung des Verhaltens vom Beobachter abhängig und damit immer subjektiv. Eine andere Person, die das gleiche Verhalten beobachtet, käme möglicherweise zu völlig anderen Interpretationen. Und um genau diese Art von Konstruktionen bzw. von Wirklichkeitsbeschreibungen geht es im systemischen Denken. Systemtheoretisch kann man sagen, die Beschreibung eines Verhaltens sagt mehr über die Beobachterin oder den Beobachter als über die beobachtete Person. Und was ich hochinteressant finde, dass die moderne Hirnforschung diesen Ansatz längst belegt. Nämlich zeigen Forschungen der Neurophysiologie und der Anatomie des Gehirns, dass überhaupt nur 13% der für das Sehen zuständigen Nervenbahnen, die dann im Sehzentrum münden, mit dem Auge verbunden sind und damit optische Impulse aus der Außenwelt an das Sehzentrum weiterleiten. Aber 87% aller Nervenbahnen, die dann zum primären Sehzentrum im Okzipitallappen des Gehirns führen, mit anderen, viel tiefer liegenden Teilen unseres Gehirns verbunden sind. Das bedeutet konkret, der allergrößte Teil dessen, was wir glauben zu sehen, kommt nicht vom Auge und sind keine Lichtimpulse oder Kontraste der Außenwelt, sondern die kommen aus anderen Teilen unseres Gehirns, sind folglich also eher eine Vernetzung aus Gedächtnisinhalten, aus Gefühlen, gespeicherten Bildern, Tönen und Emotionen aus der Vergangenheit und anderen Assoziationen des sogenannten Diencephalons. So, die Frage nun, was hat das alles mit Führung zu tun? Ich mache in meinen Beratungsprojekten oft die Erfahrung, dass gar nicht so einfach ist, mit einem Auftraggeber innerhalb eines Führungsteams zum Beispiel auf eine gemeinsame Situations- und Problembeschreibung zu kommen und sich dazu einigen. Also dieselbe Situation wird von, sag mal, 5 Menschen aus dem gleichen Unternehmen in völlig anderer Weise beschrieben. Und meine Arbeit als systemischer Berater wäre dann oder ist häufig die Moderation solcher Gesprächsrunden, denn sie sind ja eigentlich der Kern von Führungsarbeit. Was dann häufig passiert, dass Erklärungsketten, also Kausalketten, konstruiert werden. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Also, ist gerade passiert mit einem anderen Kunden, die Erklärungskette, die mir angeboten war, in einem Veränderungsprozess war, der Change-Prozess geht nicht weiter, weil die Mitarbeiter, wurde gesagt, das falsche Mindset hätten. Und das Mindset ist falsch, weil wir sie lange nicht trainiert haben. Und wir haben sie lange nicht trainiert, weil der Vorstand aus Kostengründen gegen Führungstrainings war. Und so weiter. Also auf Basis dieser linearen Erklärungsketten kommen Kunden dann häufig zu verkürzten Lösungswegen. Es wäre in diesem Fall, wir müssen den Vorstand überzeugen, dann machen wir ein Training, um das Mindset zu ändern und dann klappt es auch endlich mit dem Change-Prozess. Bequem, oder? Man hat endlich den Schuldigen gefunden, nämlich den Vorstand und zack, mit 3 Schritten verändert sich die Organisation. Tja, wenn es denn mal so einfach wäre. Das systemische Denken öffnet stattdessen die Perspektive zu viel mehr Möglichkeiten und Handlungsoptionen. Denn, ist doch klar, je nachdem, wie man die Situation beschreibt, kommt man zu völlig anderen Erklärungsvarianten. Und mit systemischem Denken wird immer wieder das Reflektieren angelegt, was eigentlich beobachtet wird, wie man sich das Beobachtete erklärt und wie man es beschreibt und welche Handlungsmöglichkeiten daraus entstehen. Also, anstelle einer einzigen linearen Erklärungskette und die dann noch als alternativlos zu bezeichnen, machen übrigens Politiker auch sehr gerne, das ist ein anderes Kapitel, dann zu verkünden, so muss es gemacht werden und es ginge nicht anders. Das systemische Denken öffnet ganz anders Räume von Möglichkeiten. Und gutes Führen aus meiner Sicht ist zumindest die Kunst, die Anzahl von Wahlmöglichkeiten zu vergrößern, auch wenn es erstmal anstrengend scheint. Denn das alles immer zu verkürzen wäre, um es systemisch auszudrücken, Pflaster auf ein Holzbein zu kleben. So, was kann man nun tun? Ich möchte mal ein Instrument, um es so zu nennen, vorstellen, was im Systemischen für mich sich sehr bewährt hat. Und das ist die sogenannte systemische Schleife. Also hierbei wird in einem vierstufigen Prozess mit Klienten gearbeitet. In der ersten Stufe wird die Situation beschrieben. In der zweiten Stufe werden Hypothesen aus den Beobachtungen und den Fakten abgeleitet. Also mit der Leitfrage, warum ist es, wie es ist? Und was könnten Gründe für die Beobachtungen und die Situation sein? In der dritten Stufe werden dann Hypothesen in Optionen überführt. Und aus denen werden schließlich in Stufe 4 konkrete Entscheidungen abgeleitet. Ich nutze in Coachings diese systemische Schleife sehr häufig, um eben die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln unter die Lupe zu nehmen. Und dann ist meine Rolle nicht dem Kunden zu sagen, was richtig ist, denn ich habe ja auch keine Wahrheiten gepachtet. Ich habe dann eher die Rolle des, Gunter Schmidt würde es nennen, des Realitätenkellners. Ja, ich serviere über Reflexionsfragen und rege zu verschiedenen Wirklichkeitskonstruktionen Handlungsalternativen an. Und insofern gibt es nie die Wahrheit, auch von mir nicht, aber Techniken, mit denen man zumindest Perspektivwechsel erlangt. Und wenn euch das interessiert, in den Shownotes zu dieser Episode ist ein Dokument zur systemischen Schleife zum Download für euch bereit. Ja, soweit unser erster Spaziergang durch das systemische Gelände, um euch ein paar Gedanken der Systemik näher zu bringen. Zum Abschluss, um es mit der Speisekarte zu sagen, zum Nachtisch, hier noch eine kleine systemische Anekdote und Reflexion für euch. Also stellt euch mal vor, ihr seid draußen, ihr beobachtet aus circa 100 Metern eine Person, die auf einem Stuhl sitzt und alle 20 Sekunden aufspringt, die Fäuste ballt und wie wild offenbar komplett außer sich laut rumschreit. Was ist mit dieser Person los? Ist die krank? Hat sie Drogen genommen? Was denkt ihr? Wie wäre es, wenn ich euch sage, dass ihr in einem Fußballstadion seid und gerade einen Trainer seht, dessen Mannschaft im Halbfinale 0-2 zurückliegt? Tja, willkommen im systemischen Denken. Ihr seht, auf den Kontext kommt es an und schon erscheint das Leben weniger absurd und man sollte vielleicht nicht zu schnell Urteile fällen. Zum Ende dieser Episode, wie immer, ein Blick in meinen Bücherschrank. Zwei Bücher möchte ich empfehlen. Zum einen das Buch »Gemeinsam sind wir blöd – Die Intelligenz von Unternehmen, Managern und Märkten« von Fritz Simon aus dem Karl-Auer Verlag. Also mit trockenem Humor und analytischer Präzision beschreibt Fritz Simon, das ist ein brillanter Systemiker, die paradoxen Phänomene des Führungsalltags und er führt eigentlich sanft, aber augenzwinkernd provokant in das systemische Denken ein. Also wenn ihr hier Lust bekommen habt, »Gemeinsam sind wir blöd« – Fritz Simon, Karl-Auer Verlag, erster Tipp. Zweiter Tipp, das Buch »Warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern« aus dem Klett-Cotta Verlag. Gerhard Roth ist der Autor und er ist promovierter Philosoph, Biologe und Professor für Verhaltensphysiologie am Institut für Hirnforschung an der Uni Bremen. Und Professor Roth gibt Einblicke in das menschliche Gehirn und erklärt, nicht nur aus systemischer Sicht, warum sich Menschen verhalten, wie sie sich verhalten und warum häufig Veränderungswiderstände zu erwarten sind. Also für Menschen, für Leute, für euch, die den Deep Dive mögen, genau das richtige Werk. Gerhard Roth, warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal und sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann. Eine Lead to Grow Produktion.